Ich denke, es kommt ein sehr gutes Gespräch auf mich zu. Sowas ähnliches wie Therapie vielleicht? Nee, bis jetzt noch keine Berührung gehabt mit Autismus.
Da sind wir mal gespannt, was kommt.
Ich bin sehr gespannt.
Hey, ich bin Manuel Stark, Journalist und Autist. Smalltalk, Ironie, Sarkasmus, ich kann damit wirklich überhaupt nichts anfangen. Comedians oder Künstler hingegen arbeiten ja damit, die verdienen damit ihr Geld. Ich dachte mir, was passiert denn, wenn man mal hinter die Kulissen blickt, wenn man durch ehrliche Gespräche den Menschen hervorlockt? Willkommen zu Nicht Witzig, einem Podcast der Kleinkunstbühne Rosenau und des SWR.
Sebastian, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja 42, kommst aus Freiburg und hast was geschafft, wovon ich sehr, 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 sehr viel Angst habe, bis Panik.
Was?
Du bist Vater geworden.
Ich bin Vater geworden, ja. Ist schon ein bisschen her, 20 Monate, aber ja, die Panik kann ich verstehen, ja. Ist auch berechtigt.
Wie gestaltet sich das gerade bei dir?
Es ist sehr schön natürlich, es ist das beste und niedlichste Kind, was es gibt auf der Welt. Hat mich auch überrascht, aber es ist wirklich das beste und niedlichste Kind. Nee, es ist wenig Schlaf, viel Zeit für Dinge, die man früher hatte, hat man nicht mehr, aber es ist trotzdem natürlich das Tollste, was passieren kann.
Wie ist das? Ich habe mich mal mit einem Philosophieprofessor, den ich porträtiert habe, unterhalten. Der Philosophie ist eigentlich egal, aber er war so, er hat gesagt, er wusste immer rational und kognitiv, was irgendwie Liebe und Vaterschaft bedeutet.
Ja.
Also so richtig gefühlt und verstanden hat er es erst, als er seine erste Tochter auf dem Arm gehalten hat.
Ja.
Wie ist es denn, das erste Mal Vater zu werden? Kann man das irgendwie beschreiben?
Es ist, glaube ich, ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, wie das wirklich dann ist. Also man denkt, man kriegt das schon irgendwie hin und so, man kriegt es auch hin. Aber dieses Gefühl direkt nach der Geburt und auch immer weiter, diese bedingungslose Liebe, von der alle immer sprechen, das ist halt wirklich da. Aber man kann es, glaube ich, niemandem, also ich könnte es mir meinem Selbst davor auch nicht erklären, weil das irgendwie was vollkommen anderes ist, was es vorher einfach nicht gab.
Ist da neben der Liebe, ich habe es angefangen, so, ich habe davon auch total Schiss, so, ich möchte das schon irgendwann und gleichzeitig habe ich auch echt Angst, weil das sind ja auch viele Erwartungen, oder? Gerade wenn man jemanden so sehr liebt, dann auch irgendwas mal falsch zu machen.
Ja, also das zweite große Gefühl ist die Sorge, ne? Also man macht sich permanent Sorgen. Also ich mache mich immer über meine Mutter lustig, wie sie sich immer noch um mich über 40-Jährigen sorgt, ja. Aber ich kann es jetzt irgendwie besser verstehen. Also diese Sorge hört wahrscheinlich nie auf. Und es ist die größte Sorge, die man haben kann, dass diesem kleinen Kind, was auch immer größer wird, aber trotzdem bleibt es immer so ein kleines Kind und man hat Angst um dieses Kind die ganze Zeit. Ja.
Egal, wie sehr es weiter wächst.
Ich glaube, ja. Ich weiß ja noch nicht. Aber wenn ich meine Mutter angucke und meinen Vater, habe ich das Gefühl, es bleibt. Wahrscheinlich bleibt es so. Es schwächt vielleicht so ein bisschen ab, aber diese Sorge, ich glaube, die ist das Leben lang. Ja.
Jetzt machst ja du auch in deiner Kunst wahnsinnig viel, auch mit dieser, jetzt inzwischen auch dieser eigenen Vaterschaft, habe ich gesehen, aber früher auch so mit deinen Eltern, du hast ja ein ganzes Buch veröffentlicht mit Telefongesprächen.
Ja.
Hat sich da auch über deine künstlerische Perspektive zwischen so Eltern-Kind-Beziehungen etwas verändert, dass du jetzt selbst Vater geworden bist?
Also konkret natürlich, dass jetzt die Großeltern, also ich telefoniere immer mit meinen Eltern in Freiburg, ich bin in Berlin und jetzt gibt es halt ein neues Thema, nämlich das Enkelkind, das erste Enkelkind für meine Eltern und das ist natürlich ein Riesenfundus an neuem Material und über was ich dann schreiben kann und das ist auch schon ziemlich lustig, ne? Also wenn dann die Generationen so aufeinandertreffen, wie man heute ein Kind erzieht und wie meine Eltern mich erzogen haben und die vergleichen das natürlich auch ständig und das ist schon auch ziemlich lustig.
Aber weil du auch sagst, so Erziehungsmethoden, ich habe da einen Clip gesehen, das ist, glaube ich, schon ein bisschen älter.
Ja.
Da geht es in so eine klassische Situation rein, die mir total gefällt. Also ich musste jetzt nicht lauthals drüber lachen, aber so schmunzeln schon.
Schön.
Mit diesem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie du es genannt hast, aber irgendwie Christiane Julius oder sowas, diese übertrieben modernen Namen.
Ja.
Und dann diese neue Erziehungsmethoden und irgendwie postkonservativ. Also ja, das Kind darf sich schon frei entscheiden, aber wenn es nicht das, was wir machen, ja, dann kriegt es halt kein Essen mehr, so auf die Art. Und wie sehr ist eigentlich gerade bei Eltern in Freiburg, was ja nochmal ein ganz besonderer Kosmos ist, Berlin ist ein ganz besonders anderer Kosmos, denn auch diese Erziehungsthemen, so eine Sache zwischen deinen Eltern und dir?
Ja, also meine Eltern, glaube ich, denken schon, man kann auch dem Kind mal sagen, jetzt hör auf. So. Und das würde ich nicht, also ich sage das auch, aber dem Kind ist das vollkommen egal, wenn ich sage, hör auf, mach das nicht, dann macht das gerade. Also vielleicht ist man heute, wie heißt es, bedürfnisorientierte Erziehung, also auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Das war vielleicht jetzt in den 80ern noch nicht der Goldstandard, aber mittlerweile geht man auf die Bedürfnisse des Kindes ein und es ist ja auch sinnvoll, aber es ist natürlich auch manchmal ein bisschen absurd. Ne? Also ich frage jetzt meinen Sohn 20 Monate alt noch nicht, was er morgens anziehen möchte, sondern ich suche das schon noch für ihn selber aus. Aber theoretisch könnte ich auch sagen, willst du diese Hose oder diese Hose? Er würde wahrscheinlich sagen, gar keine Hose. Aber das geht halt nicht bei minus 3 Grad. Aber ja, also das ist schon auch ein bisschen lustig, wie, ja, welche Auswüchse das haben kann. Und das ist natürlich dann, was aus der Geschichte ist, natürlich dann ein bisschen übertrieben. Ja, aber man schlittert da selber rein. Also ich bin nicht besser als die anderen Eltern. Ich schlitter da auch vollkommen rein in diese Klischees, würde ich sagen.
Das, was ich da total schön fand, als ich die Clips angeguckt habe, ich meine, ich wusste am Anfang bei dieser oberflächlichen Vorbereitung, so Wikipedia steht ja, du bist Schriftsteller, du hast ja auch Bücher veröffentlicht, verschiedene lokal und auch teilweise überregionale Medien haben dich dann als Comedian bezeichnet, was ich nicht so 100% nachvollziehen konnte, aber für jeden seine Schublade, insofern sei es verziehen. Und dann schaue ich mir an, was du eigentlich tust und ich finde keine Schublade dafür. Es hat mich extrem an einen Kollektivkollegen von dir, von der Lesedüne erinnert, von Marc-Uwe Kling, weil ich finde, euch beiden gelingt es von der Stimmung her so einen WG-Studi-Küchen-Moment oder so einen Lagerfeuer-Moment zu schaffen.
Wir haben auch zusammen gewohnt. Also.
Ja?
Ja, okay, dann passt das, glaube ich, ganz gut. Ja.
Kannst du dich damit, oder ist das eines deiner Ziele? Weil wenn ich dieses Video gucke, bei dir hätte ich richtig Lust, mich auch mal abends in einen Auftritt also reinzusetzen, weil ich das Gefühl habe, da entsteht sowas, so ein Raum, der sich ein bisschen mehr öffnet.
Das klingt sehr gut, ja. Also auf jeden Fall, also in Berlin gibt es so eine Szene, diese Lesebühnenszene, wo auch die Lesedüne Teil davon ist und da komme ich irgendwie so auch her. Und das ist ja so, irgendwie ein paar Leute sitzen auf der Bühne und lesen vor, was sie die Woche erlebt haben oder den Monat erlebt haben und das Publikum hat im besten Fall was Ähnliches erlebt und das nennt man dann so ein bisschen Alltagsgeschichten, ne? Und tatsächlich kommen wir jetzt auch, Marc-Uwe und ich, beide daher, ne? Also wir haben dann zusammen gewohnt, haben zusammen angefangen mit Poetry Slam und Lesebühne und haben uns, ein anderer Freund auch noch, der damit jetzt aufgehört hat, haben uns halt zu dritt dann unsere Sachen immer vorgelesen, bevor wir angefangen haben, auf die Bühne zu gehen, haben wir sie selber so zerpflückt. Ja.
Also nicht Pep-Talks, sondern wirklich, hey, das musst du noch ändern, das ist scheiße.
Nee, eher so, mach doch den Witz noch rein oder so. Also man hat sich da eher so Pointen geschenkt und auch vielleicht mal gesagt, hey, das Ende ist vielleicht noch nicht so gut. Und die Lesedüne ist immer noch sowas, so eine Art Probebühne. Ne? Wir kommen da mit unseren neuen Texten an, lesen die vor, gucken, wie das Publikum reagiert, wie wir uns so fühlen dabei. Aber wir sagen dann auch untereinander, hey, das war gut oder hier. Oder kritzeln sogar in den Texten von den anderen rum, hier kannst du auch noch mal was einbauen oder so. Und das ist total wichtig. Also ich könnte gar nicht, glaube ich, ohne diese Bühne, wo ich die neuen Sachen vor Publikum, aber auch vor Freunden ausprobiere, könnte ich, glaube ich, gar nicht arbeiten so richtig. Gerade für den Anfang, wenn man selber anfängt, ist es super wichtig, dass man Kollegen, Kolleginnen hat, die mit denen man darüber reden kann. Und später hat man die im Kopf oder auf der Schulter sitzen und braucht sie gar nicht mehr in persona. Aber für den Anfang ist super wichtig.
Wahrscheinlich auch, damit wenn die Reaktion ein bisschen ausbleibt, zumindest geht es mir so, dass man denkt, hey, aber 2-3 Leute, die ich echt respektiere und echt schätze, haben das gut genug empfunden, dass sie mich da hochgelassen haben. Das heißt, so kacke, auch wenn es jetzt gerade nicht angekommen ist, kann es nicht sein, oder?
Ja, das ist vielleicht auch wichtig.
Okay, aber eigentlich überhaupt, was anderes.
Gerade auch, wenn man jetzt hier, weil du gesagt hast, du gibst das dann der Redaktion, ne, als Journalist. Und ich gebe ja auch manchmal irgendwelchen Radiosendern sowas und dann hat man ja auch keine Reaktion. Ne? Also die sagen immer, keine Reaktion, dann ist alles super, aber man möchte ja auch vielleicht mal was hören und so. Und dann
ein bisschen Feedback haben.
Ja, dann hat man wenigstens da Feedback.
Das, was mir da nur gekommen ist, das ist jetzt ganz viel an Textanteil und Redeanteil. Das funktioniert aber auch, wenn du dann auf der Bühne bist. Andere Leute wirklich Comedy oder Kabarett machen und ich weiß schon, dass das nicht so deins ist, aber die halt auf der Bühne sind. Da bin ich es gewohnt, dass die ganz viele über ihre Präsenz machen. So, ob das Musik ist oder ob das, wenn ich mir jetzt Stuttgart-Bache aus der Literatur anschaue, die machen ja einen riesen Heckmeck und irgendwie Felix Lobrecht eine Pyro-Show und so ganz viel über Präsenz.
Ja.
Und im Kontrast dazu sehe ich dann dich, wo ein Stuhl auf der Bühne steht und vielleicht ein Mikrofon.
Ja.
Und du setzt dich hin und liest so mit deinem Stapel Papier diesen vorbereiteten Texte vor.
Ja.
Und das ist was ganz anderes und auch eine ganz andere Stimmung, die entsteht. Machst du das bewusst oder bist du da so reingeraten? Hat sich das ergeben?
Naja, also ich komme halt vom Schreiben her. Also ich habe irgendwie immer geschrieben. Also es gab immer die Texte. Und dann bin ich irgendwann dann halt bei Poetry Slams auf Bühnen gegangen und so. Und ich befürchte, ich kann einfach nichts anderes. Also ich dachte immer so, ja, also als ich noch keine Solo-Shows gemacht habe, ey, ich muss Musik auch machen. Ich kann nicht einfach nur Texte vorlesen. Ich muss noch irgendwas anderes machen oder Stand-up oder so. Und dann dachte ich so, ja, aber kann ich das wirklich so gut, dass das jemand sehen will? Das andere, die Texte sind lustig, das weiß ich irgendwie, das funktioniert für mich und eigentlich auch fürs Publikum und so, dann mache ich doch einfach nur das.
Mhm.
Mal schauen, wie das so funktioniert. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und mittlerweile, je länger ich das mache, gibt es auch so ein paar andere Anteile. Dann erzähle ich auch einfach mal sowas zwischendurch. Ich mache so ein paar Übersetzungen von Hits zwischendurch, spiele ein bisschen Musik ein, aber ich mache nicht selber Musik, weil ich super unmusikalisch bin.
Aber ich habe gehört, du hast, ich glaube in Stuttgart mal, als Google-Übersetzer noch nicht das war, was es heute ist, dann KI, irgendwie Who Let the Dogs Out auf Deutsch
das übersetzen lassen. Noch,
das machst du immer noch.
Ja, genau.
Das wäre jetzt nichts, was du heute sagst, nee, ich lese jetzt wirklich nur noch vor und bleib bei dem, was so in meinem Chor ist.
Nee, so ein bisschen Abwechslung, so bei 1,5 Stunden braucht man schon. Also ich habe dann solche Übersetzungen habe ich noch oder in neuen Programmen lese ich auch mal ein paar, wie das Kinderthema aus Kinderbüchern vor, wo so sehr, sehr schlechte Gedichte drinstehen. Anscheinend ist das bei Kinderbüchern so, dass die Gedichte immer furchtbar schlecht gereimt sind. Dann lese ich die vor und dichte die um oder so. Also es gibt dann schon so ein paar andere Punkte, die ich im Programm auch habe. Beim letzten Programm hatte ich auch so wirklich so ein Mini-Stand-Up-Teil dann auch mal, wo ich dann auch nicht sitze, sondern einfach am Mikrofon ganz klassisch was erzähle.
Das, was mir aber auch aufgefallen ist bei dir, und das mag auch ein bisschen aus diesem Buch Herkunft kommen, es gibt da viele Comedians oder Bühnenfiguren, die davon leben, das ja gerade in Zeiten von TikTok, von Instagram, von Social Media, so zack, 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 also wo es so schnell geht und wo man irgendwie so 5-7 Sekunden Clips abfeuern kannst. Mhm. Und ich habe so den Eindruck gehabt, ich bin es ja gewohnt, das vielleicht aus einzelnen Zitaten aus meinen Texten rauszuholen für Textkacheln, dass das bei dir irgendwie so gar nicht geht. Also man muss schon sich länger drauf einlassen, auf so eine Erzählung.
Ja, ich habe auch das Gefühl, also selbst wenn die Texte, die Geschichten an sich nicht so lang sind, weil sie auch viel fürs Radio geschrieben sind. Also in den Büchern sind sie dann länger, aber so auf der Bühne sind die einzelnen Geschichten jetzt selten länger als 2 bis 3 Minuten so.
Mhm.
Manchmal vielleicht 5, aber eher kurz. Gibt es schon so einen klassischen Aufbau. Also es wird eine Situation erklärt und so und dann passiert erst das Lustige. Also man braucht schon die Situation. Ich habe auch das Gefühl, dass je länger die Show geht, also die Leute die Figuren, die es gibt, besser kennen, desto schöner ist es für alle.
Mhm.
Also wenn man die Figuren kennt, dann wird es auch lustiger und auch interessanter vielleicht. Ja.
Damit wir da nicht nur im luftleeren Raum reden, hätten wir natürlich einen Clip vorbereitet, wenn das für dich okay ist.
Natürlich.
Dann können wir uns den gerne mal gemeinsam anschauen.
Hello son, how are you?
Warum redest du denn jetzt Englisch, frage ich verwundert.
Your father and me having this course in the Volkshochschule. Englisch für Eltern.
Nice, sage ich.
What time is it?
Das ist keine Uhr. English, please, I have to learn. Es ist doch Alman Sebastian, what's your favorite color? Mama.
I like to cook and to read. My husband likes money and my son is unemployed.
Alles wahr.
Hör jetzt auf, deine auswendig gelernten Sätze aufzusagen.
How much is the fish?
2,99 bei Edeka, ruft mein Vater. Sebastian, please answer in English. Du hörst dich schon an wie meine Englischlehrerin in der Schule. Sag doch auch mal was auf Englisch, damit ich antworten kann, ruft meine Mutter. Okay, Mom, I always like to speak to you on the telephone. It's so entertaining and interesting. Bloody liar.
Das, was ich da schon echt schön finde.
Ja, findest du es auch witzig?
Also ja,
weil
aber
das
halt
die
nicht
Prämisse, ne? Dass ja, Humor so schwierig ist.
Ich finde das schon witzig, aber halt nicht auf so eine brüllende Art, ja, sondern witzig eher im Sinne so zugewandt, schmunzelnd.
Ja.
Und das ist so,
aber schmunzeln ist wirklich ein schreckliches Wort.
Ja, aber finde ich gar nicht so, weil da die Wärme mit drin steckt, die ich persönlich. Okay. Na, lächeln ist halt so ein bisschen zu floskelist.
Floskelist, ja, okay. Böse. Gut, dann weiß ich, was du meinst. Ja.
So lächeln und Kaffee trinken. Ja, oder okay. So mit einem Löffel im Kaffee rühren, das ist ganz schrecklich.
Ja, okay.
Nee, ich meine wirklich schmunzeln im Sinne von so, da ist irgendwie, was ich meine, wenn ich sage schmunzeln, was hier gelingt für mich, ist, dass ich das höre. Und es entsteht, was ich vorhin gemeint habe, dieser gemeinsame Lagerfeuermomentraum. Mhm. So, natürlich kenne ich nicht genau diese Situation, weil sie natürlich auch irgendwie überzeichnet ist, vermute ich mal.
Ja, ja.
Trotz des Einwurfs alles war. Also.
Ein bisschen überzeichnet.
Aber ich kenne halt vergleichbare Situationen mit meinen Eltern. Das war ich nicht persönlich dabei, aber mein Vater halt irgendwie in einem Hotel einchecken will und dann hingeht und sagt, hello, my name is Antonius Strong. Und dann der Typ an der Rezeption völlig überfordert, sorry, we got no Antonius Strong here. Und dann geht's irgendwie so 10 Minuten hin und her. Mein Vater schon voll verzweifelt. Irgendwann kommt meine Mutter von der Toilette zurück und meint so, nee, his name is Antonius Stark. So, okay, Antonius Stark, I got him here. So, weil er einfach dann alles übersetzt
passiert?
Hat. Das ist wirklich passiert.
Darf ich das haben?
Gerne. Okay. Gerne. Das ist wirklich so, und das finde ich das Schöne, dass ich automatisch so einen Bezug habe und wie bei halt guten Geschichten so ein gemeinsamer Raum entsteht, in dem man sich so grundsätzlich gegenseitig versteht. Und deswegen meine ich schmunzeln, weil witzig ist sowas, da ist für mich diese Distanz mit dabei, wo ich mich distanziere von dem, was passiert und dann irgendwie deswegen befreit drüber lache.
Ja.
Aber dieses Schmunzeln, da ist diese Wärme, diese Zugewandtheit. Ich hätte ganz so, ich denke mir so, ja, irgendwie, also wenn ich da dabei gewesen wäre, andere Situationen, jetzt nicht mit Englisch, aber vielleicht hätte es mich aufgeregt, im Fall von Englisch, meine Eltern hatten nicht das Geld, mir ausführlich Nachhilfe zu bezahlen. Ja. Ich hatte mal ein paar Stunden, aber nicht viele. Und ich habe dieses Bild im Kopf, wo meine Mutter im Türrahmen steht, ich in meinem Kinderzimmer irgendwie völlig verzweifelt und wir auf die Englischklausur lernen und meine Mutter hat halt selbst die Wörter nicht richtig aussprechen können. Nee. Und dann, sie hat es aber versucht. Und das ist irgendwas total unfreiwilliges, komisches im Nachgang.
Aber ein bisschen tragisch.
Aber auch total tragisch, wenn ich mich in mein damaliges kindliches Ich reinversetze, auch Wut.
Ja.
Und da ist so dieses ganze Emotionskonglomerat.
Aber das ist total schön, dass du das sagst. Freut mich total, weil das ist, glaube ich, so das Wichtigste bei diesen Elterntelefongesprächen ist, dass es manchmal, also es ist natürlich, soll auch lustig sein, ne? Also es gibt Witze so und Schmunzeln, würdest du sagen. Aber dass halt so in dieser Beziehung auch immer so ein bisschen Traurigkeit oder Tragik drin liegen kann. Das finde ich total wichtig. Ja, das versuche ich auch immer, dass das manchmal auch noch ein bisschen aufscheinen kann.
Und dadurch aber auch so ein bisschen eine Befreiung, oder?
Ja, ich weiß, es ist wirklich so ein bisschen wie Therapie hier. Ja.
Also
ja,
so aber blöd, auf jeden Fall. Klingt, aber
ist super, es ist total die Befreiung, weil man hat ja, also die meisten Leute, die ich kenne, haben jedenfalls nicht das perfekte, widerspruchsfreie Verhältnis mit ihren Eltern, sondern es gibt immer Reibungspunkte. Und das gab's oder gibt's auch bei meinen Eltern und bei mir. Und es ist eine ziemlich gute Weise, finde ich, damit umzugehen, für mich, das dann irgendwie zu, großes Wort, Literatur zu machen, also zu was Fiktiven zu machen. Also war für mich tatsächlich so eine Art Befreiung. Das ist ein gutes Wort und ich befürchte es für meine Eltern auch so. Ja.
Tatsächlich ist es halt, was ich finde, hier total schön gelingt, also was ich mit diesem Befreien meine, ist, dass ich oft halt in meinem Leben den Eindruck habe, und ich glaube, so geht es jedem Menschen, oh, das liegt ja an mir, hier habe ich irgendwie was falsch gemacht oder versagt, oder dieses Problem habe nur ich. Diesen berühmt gewordenen Satz, warum immer ich? Ich habe 10 Jahre Palliativreporter gemacht.
Ja.
In einem sehr tragischen Kontext kommt da auch mal der Satz, aber warum passiert mir das?
Ja.
Und ich finde, was dir dabei deinem Auftritt gelingt, mit diesem Stapel Blätter oder in dem Fall einem Buch und einem Stuhl, der einfach dasteht, ist, diesen Raum zu öffnen, wo du wie gute Literatur, ich würde das schon unterstützen, so einlädst, zu sagen, nee, komm, also ich habe irgendwie das Erlebnis auch und guck mal, dieser Raum, alle reagieren irgendwie drauf. Und wenn das alle irgendwie kennen, dieses Grundgefühl, dann kann es ja nicht nur ich sein. Dann ist es vielleicht so eine Dynamik, dann ist es vielleicht ein bisschen mehr und dann gehört es vielleicht einfach zum Leben dazu. Ja, so, ja. Das hat so was Versöhnliches dann auch.
Das ist schön, ja. Kann ich nur zustimmen. Also sehr viel Lob. Ja, von dir jetzt?
Ja, ich meine, ich möchte gar nicht mich zum Kritiker aufschwingen.
Aber wenn das so ankommt, ist es schon gewollt auch, ja. Also das ist, was ich gerne möchte, was dann passiert. Was dann auch ein ganz schönes Zeichen ist, dass bei den Auftritten dann, wenn ich danach am Büchertisch stehe oder so, kommen oft ganze Familien. Mhm. Also Eltern, Großeltern und Kinder, ne, aber auf jeden Fall oft Eltern und Kinder, die dann beide sagen, ich kenne das. Aus der anderen Perspektive, aus der Kindperspektive und aus der Elternperspektive. Und das finde ich irgendwie auch, berührt mich immer so ein bisschen, weil das ist genau das, was es sein soll. Ne? Das ist für jeden, also jeder kennt das so ein bisschen und kann dann was rausziehen, was für ihn wichtig ist.
Ja, so dieser Kern von Empathie, oder? So sich selbst oder einen Aspekt von sich selbst im anderen wiederzuerkennen.
Genau,
auch.
Genau. Das ist vielleicht auch was Humor manchmal auch ganz gut kann.
Gerade mit Humor ist ja gesellschaftlich aber auch so ein bisschen sowas Bissiges manchmal verbunden. Da würde mich ganz kurz interessieren, wie denn deine Eltern dann aber genau mit deinem Werk umgehen, als wenn ich mir jetzt überlege, und ich bin in einem ganz anderen Prozess, der auch mit meinen Eltern zu tun hat und mit einem Buch, dass dein ganzes Buch mit diesen leicht oder vielleicht mehr als leicht überzeichneten Telefonaten drin ist. Ich weiß nicht, ob meine Eltern so super cool darauf reagieren würden. Wie war das denn da bei dir?
Die haben schon cool, also cool ist genau das richtige Wort, haben ganz cool darauf reagiert. Ja. Ne? Mein Vater schreibt auch manchmal so Mails, ja, oder auch SMS, erzählt mir irgendwas und dann schreibt er drunter, dies bitte nicht benutzen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob er dann will, dass ich es benutze oder ob er wirklich will, dass ich es nicht benutze. Nee, also die finden das irgendwie gut. Also sie sind stolz drauf und manchmal werden sie erkannt. In Freiburg, weil es läuft ja bei SWR 3 und dann werden sie erkannt. Dann sagt der Umzugshelfer, sie sind doch, ist das Lehmann und ich, Sebastian, sind Sie diese Eltern? Und dann sagen, ja, wir sind die Eltern und so. Wollen Sie, und dann gucken Sie mit den Umzugshelfern oder mit der Physiotherapeutin, gucken Sie Videos von mir auf dem Computer.
Wirklich?
Ja, ist super niedlich. Und was auch gut war, als ich dann wirklich bei SWR 3 lief, dass meine Eltern so verstanden haben, okay, öffentlich-rechtlich, er verdient also Geld damit. Es wird schon gut sein, er ist aus dem Gröbsten raus. Und bei den Auftritten, die größer die dann wurden und so, wo sie dann auch immer da sitzen, dann sind sie schon sehr stolz und zufrieden, dass es läuft. Und irgendwie, sie finden es witzig, so diese. Und wenn dann jemand zu ihnen sagt, was auch vorkommt, findet ihr das nicht schlimm, das kann man doch nicht machen, dann sagen sie, ach, das, also bitte, Entschuldigung, das ist doch lustig gemeint.
Das ist ja extrem stark und wirklich groß.
Damit, ja.
Das ist cool.
Aber sie haben auch in der Hinsicht einen ähnlichen Humor wie ich, glaube ich. Also sie finden ähnliche Sachen lustig.
Das, was mir da aber gerade...
Vor allem mein Vater.
Ja. Vor allem dein Vater.
Ja.
Ja, Vater-Sohn ist natürlich auch so ein Archetyp. Ja. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Das, was mich aber erstmal interessiert, weil du es gerade gesagt hast, so dieses öffentlich-rechtliche, ah, er verdient wirklich Geld damit, er ist auf dem größten Raubs. Das sind wir ja wieder bei dieser Sorge von Eltern im Kind gegenüber, genau. Auch wenn es schon 40 ist.
Ja.
Wie war das denn dein Weg in diese Kunst rein? Weil du machst natürlich diesen Gag, ah ja, und mein Sohn ist arbeitslos, ist unemployed. So. Wie viel auch mal so ein bisschen Salz steckt da eigentlich drin, was ein bisschen vielleicht auch wehtut, diese Wachstumsschmerzen hinzu? Er kriegt wirklich Geld für dieses komische Zeug.
Ja, also ich habe ja auch Sinnloses studiert, also Literatur, Philosophie und Geschichte.
Hey, also zwei von drei Fächern haben wir gemeinsam. Ja. Aber du hast wenigstens einen Abschluss. Aber wie hattest du denn da denn überhaupt begonnen, wirklich? Vielleicht erstmal so der Schritte nach, wenn du genau diese Studienentscheidung hast. Bei meinem Vater war das nämlich so überspitzt kurz vor Herzinfarkt.
Ja.
Der Sohn studiert Philosophie und das macht er aus seinem Abitur.
Ich bin ja das zweite Kind. Irgendwie durfte ich, glaube ich, mehr So, mein Bruder musste noch Jura studieren. Nee, also das war irgendwie nie so ein Problem. Also ich glaube, für meine Eltern, die waren so echt so gemein, manchmal kommt es in den Telefonaten, glaube ich, nicht rüber, ziemlich grundentspannt, was so Ausbildung anging. Ich kann mich auch erinnern, dass sie in der Grundschule gesagt haben, Realschule, Gymnasium, schau mal, was passiert. So. Also sie warten da jetzt nicht. Ihnen war schon wichtig, glaube ich, dass ich irgendwas mache, Ausbildung oder Studium. Und dann war es halt Studium und das dachten sie halt, ja, der wird halt Journalist oder so. Weil sie dachten, wenn man so Literatur studiert, so auch in den Nullerjahren, dann wird man halt Journalist, weil es gibt überall freie Journalistenstellen. So. Und ich habe früher auch immer so ein bisschen für die Jugendseite der Zeitung geschrieben. Dann war das für die klar, so, das wird passieren und so. Und ich habe immer gesagt, vielleicht nicht. Und dann dachte meine Mutter auch immer, er kann ja auch noch Lehramt machen zur Not. Mit Literatur und Geschichte kann man ja zur Not.
Das klingt ganz schlimm, Entschuldigung.
Und ich habe immer gesagt, ich werde nie Lehrer. Ich kann nicht so früh aufstehen. Ich kann einfach nicht so früh aufstehen. Jetzt mit Kind stehe ich immer so früh auf. Aber die waren echt grundentspannt. Und dann habe ich halt immer nebenher, neben dem Studium, dann schon auf Poetry Slam, Lesebühne. Es hat eigentlich sofort angefangen, nachdem ich nach Berlin gezogen bin. Und dann war das eigentlich schon mein Job. Und dann habe ich gesagt, mache ich halt noch den Abschluss, weil ich habe schon 16 Semester studiert. Dann kann ich jetzt auch noch schnell den Abschluss machen. Schnell war es dann nicht, aber dann habe ich den halt gemacht und dann ging das immer weiter und es konnte davon leben.
Was war das, was dich hochgetrieben hat auf die Bühne zum Poetry Slam, zum jetzt damit das Geld verdienen? Du hast ja damit offensichtlich Erfolg, so die Shows sind immer wieder ausverkauft, aber wieso treibt es dich auf die Bühne?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, schön ist, also auch im Vergleich zu den Büchern, unmittelbare Reaktionen zu bekommen. Also das hat mit in der Corona-Zeit, da habe ich natürlich auch geschrieben die ganze Zeit, aber es waberte vor sich hin. Irgendwie habe ich es nicht so richtig geschafft, das irgendwie kompakt in eine Geschichte zu verpacken, die irgendwo hinging mit Ziel. Ich brauche irgendwie anscheinend, und ich weiß wirklich nicht, woher das kommt, dieses Publikum, was mir eine unmittelbare Reaktion gibt. Also was wir vorhin gesagt haben, in der WG war das auch ein kleines Publikum, aber wir haben uns dann gegenseitig zum Beispiel in der WG immer so Schreibaufgaben. Schreib mal das und dann nächste Woche später haben wir uns das vorgelesen, irgendein Thema oder so. Und da war irgendwie so ein Publikum da, so ein Ziel, auf das ich hinarbeiten konnte. Und als das in der Corona-Zeit so weggefallen ist, kam ich mit meinem Schreiben auch nicht mehr so richtig voran. Also irgendwie brauche ich diese unmittelbare Reaktion, glaube ich. Mhm. Und das muss gar nicht das Lachen sein, das ist natürlich die unmittelbarste Reaktion und auch die einfachste, die man kriegen kann, lustigerweise. Aber wenn man keine Lacher kriegt oder was vorliest, was nicht lustig ist, kriegt man ja trotzdem irgendwas zurück. Es ist noch nicht so, man muss es irgendwie besser lesen können oder so, aber man kriegt trotzdem, die Stimmung ist irgendwie anders. Und das brauche ich anscheinend zum Schreiben.
Wie sehr motiviert es dich dann, wenn mal so eine Szene aufkommt, wie die 2 oder 3 Generationen Familie, die dann irgendwie kommen und sagen, ah, ich habe mich dran erkannt, hey, ich aber auch. So wirklich diese ganze Palette von...
Genau, ja, das so ist ja das anscheinend, was ich brauche. Ne? Mhm. Also, dass jemand sagt, irgendwie, das kennen wir und so. Es ist mir zwar immer auch sehr unangenehm, wenn Leute sagen, dass sie das alles super finden, weil ich so denke, ja, aber so super ist es dann auch wieder nicht oder so. Es kommt dann eher wieder Selbstzweifel. Aber trotzdem ist es anscheinend für mein Schreiben essentiell.
Du sagst da auch genau hinschauen, nach außen, aber auch in sich selbst rein. Und ich glaube, wenn du halt irgendwie Trauma hast, ist es halt sehr deutlich, wo du in dich selbst reinschaust und irgendwelche Wahrheiten entdeckst. Im Schmerz geht aber vielleicht auch bei Glück, Liebe, schönem Elternhaus.
Ja, ja.
Und da würde es mich aber total interessieren, eben doch wieder bei dir, wo suchst du das in dir selbst oder wo findest du es? An was denkst du, wenn du diese Telefongespräche aufzeichnest oder auswählst, was funktioniert, was nicht, deine Bücher schreibst? Mhm. So, da ist ja schon irgendein Gefühl da.
Ja, vielleicht habe ich das, also... Vielleicht ist es genau, dass man also genau hinschaut in sich und auf die Umwelt, aber dass man eben nicht da stehen bleibt, auf sich zu gucken, weil das wäre Tagebuchschreiben. Und das ist für andere Leute uninteressant. Also man muss, also es muss, also was dann irgendwie Kunst wäre, ist irgendwie was zu erschaffen, was darüber hinausgeht, was man selber fühlt, finde ich. Es muss eben für andere auch sinnvoll sein, sich das anzuhören oder das anzugucken. Und bei mir jetzt, glaube ich, gerade bei diesen Elterntelefonaten, aber bei anderen Sachen, ist, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, diese Konflikte, die es irgendwie stark gab, auch früher gerade so in der Pubertät, aber auch danach, und diese unterschiedlichen Lebensentwürfe, ne, die meine Eltern und ich haben, die es vielleicht auch generationenbedingt viele haben.
Aber kannst du das mal skizzieren? Was haben da deine Eltern für einen Lebensentwurf versus deinen, den wir schon besprochen haben?
Mein Vater hat zum Beispiel seit immer den gleichen Beruf gehabt. Gut, jetzt ist er in Pension, aber immer den gleichen Beruf gehabt.
Was macht der oder hat er gemacht?
Der war Beamter.
Auch sehr viel Sicherheit.
Einfach. Ja, sehr viel Sicherheit. Ne? Meine Mutter eher, also klassische Rollenverteilung und so für die als Hausfrau und das ist einfach so unterschiedlich zu wie ich und mein Vater, also sie haben auch praktisch ihr Leben lang in Freiburg gewohnt, ne, und sind nicht weggegangen und so, und das sind irgendwie so Unterschiede, die man so, die sich so widerspiegeln, glaube ich, jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern das ist einfach ein Unterschied in unserem Leben. Aber man merkt so, und das merke ich jetzt vielleicht, das war vielleicht Thema des neuen Programms, wenn man dann selber eine Familie gründet, so unterschiedlich ist man dann vielleicht doch nicht. So ein paar äußere Umstände, ne, ich bin aus Freiburg weggezogen, aber ich lebe jetzt auch schon 20 Jahre in Berlin und auch schon sehr lange in der gleichen Wohnung und werde auch nicht ausziehen.
Aber ich habe gehört, du hast ein Gartengrundstück.
Ich habe auch einen Garten, ja, aber das ist auch, der ist zwar nicht in Berlin, weil in Berlin gibt es keine Gärten, außer man ist sehr, sehr reich. Der ist weit weg, ne? Ich muss da hinfahren mit dem Auto. Aber meine Eltern, wir hatten einen riesen Garten in Freiburg. Super viel im Garten. Und das war eher so wieder, ich will auch irgendwie so einen Garten und ein Stück Natur haben, war wieder so, okay, so unterschiedlich ist vielleicht gar nicht das, was man vom Leben will. Je älter man wird, wenn man so 20 ist, Anfang 20, will man sich abgrenzen von den Eltern. Aber man kommt dann, das alte Geschichte, dann doch irgendwie wieder zurück. Und das ist auch Thema dann für die Geschichten.
Hast du was aus deiner eigenen Erziehung mit deinen Eltern, vielleicht auch aus den Konflikten gelernt, was du jetzt bei deinem eigenen Familienglück, um dieses ganz schlimme Wort zu verwenden, anders machen möchtest?
Anders machen möchte, so weit bin ich, glaube ich, noch nicht, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe gelernt, fast, ist fast irgendwie politisch, wie krass es ist, Kinder aufzuziehen. Im Fall meiner Eltern sogar zwei. Ich habe nur eins, ja, und es ist so viel Arbeit. Und was, man muss echt sagen, die Frauen früher geleistet haben, die Mütter, das kann ich jetzt irgendwie noch besser wertschätzen. Also irgendwie, was meine Mutter geleistet hat, das kann ich jetzt irgendwie noch besser anerkennen, glaube ich. Weil so ein Kind zu erziehen, ist, glaube ich, anstrengender als jeder Männerberuf, den es gibt. Und herausfordernder und anspruchsvoller.
Gibt's da, ich komme jetzt, glaube ich, sehr aus meiner eigenen Biografie, aber auch Sachen, wo du vorhin betont hast, du meinst es überhaupt nicht werten. Deine Mutter hat diese Hausfrauenrolle eingenommen, hat wahnsinnig viel geleistet. Dein Vater, die Beamtenrolle, hat in einem ganz anderen Sinne was geleistet. Ja. Ich würde jetzt mal ganz gefährlich mutmaßen, dass deine Freundin eher nicht die Hausfrauenrolle einnimmt. Nee. Und da gibt's ja dann doch unterschiedliche Konzepte, die manchmal ein bisschen clashen. Und mir geht's manchmal so, meine Mutter hat jetzt vielleicht nicht unbedingt die Hausfrauenrolle eingenommen, mein Vater hat auch schon immer viel geputzt und so, aber sie hat sich schon oft zurückgenommen und ist im Zweifelsfall mal nicht mit ihrer Schwester oder einer Freundin Kaffee trinken gegangen, sondern hat dann halt irgendwie Mittagessen gekocht oder die Wäsche noch gemacht. Ja. Und manchmal, und da verhalte ich mich unfair, mache ich ihr dieses empfundene Unglück, das ich glaube, bei ihr zu beobachten, dass sie sich zurückgenommen hat, zum Vorwurf.
Ja.
Und denke mir, du kannst doch glücklicher sein, du kannst doch mehr sein, du bist es doch wert, so sei es dir selbst jetzt auch verdammt nochmal wert. Und weil ich damit nicht umgehen kann, weil ich halt das Kind bin,
ja,
kommt es manchmal so ein bisschen als Wut oder als Vorwurf ihr gegenüber raus.
Ja.
Das kennst du anscheinend auch.
So ja, ich glaube, das hören. Ist so, wir sind vielleicht ähnliche Generationen, ne? Wie alt?
Ich bin jetzt 31.
Nein, das wäre nicht ähnlich, aber naja, also ein bisschen ähnlich schon.
Nah genug dran,
dass das halt noch die Rollenverteilung war, die es jetzt vielleicht nicht mehr so vorherrschend ist. Und man kann das dann vielleicht nicht so gut nachvollziehen als Kind. Aber die Zwänge, in der Mütter früher waren, die kann man sich, glaube ich, dann gar nicht so richtig vorstellen. Ja, und es ist auf jeden Fall falsch, den Müttern das vorzuwerfen, weil es eben Zwänge waren, gesellschaftliche Zwänge, aus denen, glaube ich, ganz schwer, also es ist immer noch schwer, da rauszukommen. Ja.
Hast du denn bei deinen Eltern irgendwie mal so reflektiert darüber gesprochen, so als Philosophiestudent?
Reflektiert, ja, wir haben bestimmt einmal drüber gesprochen. Aber ich glaube, man darf auch nicht sagen, ihr habt es falsch gemacht. Das ist, glaube ich, ganz falsch. Weil damit würde man ja ihren Lebensentwurf entwerten. Und der war ja gut für sie. Also auch wenn sie nicht glücklich sind, aber sind wir glücklich die ganze Zeit? Auch nicht. Das lernt man doch auch in Geschichte. Man darf das nicht aus heutiger Sicht einfach bewerten, wie in den 70ern oder in den 80ern Familienstrukturen vorzufinden waren, das können wir ja nicht so bewerten, es war alles falsch. Also wir würden sagen, so würde man es lieber jetzt nicht mehr machen. Aber wir können nicht sagen, ihr habt nur falsche Entscheidungen getroffen. Aus unserer Sicht, weil wir wahrscheinlich damals genau die gleichen Entscheidungen getroffen hätten, weil es durch die gesellschaftliche Stimmung sehr, sehr schwer war, für alle Beteiligten da rauszukommen. Und jetzt wird es langsam leichter. Also für mich eigentlich ein Glück, ne? Also ich kann, also mein Vater hat auch sehr viel Zeit mit mir verbracht als Kind. Aber viele Väter konnten das ja auch früher gar nicht, ne? Es war auch gar nicht so gewollt vielleicht. Und jetzt ist es vielleicht eher anders. Muss man sich vielleicht eher rechtfertigen, wenn der Vater nicht so viel Zeit mit seinem Kind verbringt. Und ich fände es ja total furchtbar, wenn ich nicht so viel Zeit mit meinem Kind verbringen könnte. Von daher, ja, also eine gute Entwicklung, aber man darf sie nicht werten aus unserer Sicht heute, wie es damals war.
Und gleichzeitig.
Jetzt ist es aber sehr deep.
Ja, aber ist ja okay. Also finde ich. Ich hoffe dich auch. Okay. Was mich zudem noch interessieren würde, ist jetzt, wo du selbst Vater bist.
Ja.
Wir erleben ja auch eine Zeit, die so in extremem Umschwung ist. Also Klimakrise, Multikrise mit Ukraine, keine Ahnung was.
Ja.
Was würdest du dir denn einfach für dein eigenes Kind wünschen in den nächsten Jahren? Und wie es aufwächst?
Ich glaube, wir verwöhnen ihn eh schon extrem. Ein sehr verwöhntes Einzelkind. Was man sich halt einfach wünscht. Dass er möglichst lange die ultimative Sicherheit noch spüren kann, bevor er merkt, es gibt wahrscheinlich dann irgendwie in der Pubertät oder auch schon davor wahrscheinlich, es gibt krasse Krisen und krass schlimme Sachen, die gerade auf der Welt passieren. Ich wünsche ihm im Prinzip, dass er die ewigen 90er hat. Meine Jugend in den 90ern, da war alles in Ordnung, es gab Viva, da war alles schön und das wünsche ich ihm eigentlich auch. Also ab den Nullerjahren ging es bergab. Ich hätte gern für ihn die 90er noch sehr lange. Ja, dass er auch die 90er, und was auch beinhaltet, keine Handys, kein Internet, keine Kommunikation überall. Also für mich war das perfekt.
Jetzt wird es so ein bisschen surrealistisch.
Das wird surrealistisch. Aber im Prinzip ist das schon, also das, was dahinter steckt, einfach Sicherheit. Ne? Also und das hatte ich in meiner Jugend und Kindheit. Und die Sicherheit wünsche ich ihm und möchte ich ihm geben und versuche ihm zu geben.
Ich glaube, der klassischste Sicherheitsbegriff, den es aber auch gibt von Eltern an die Kinder, ist, wir haben so viel gearbeitet, wir haben uns den Arsch aufgerissen, wir haben irgendwie so viel investiert, um dir jetzt diese Sicherheit zu geben, damit es dir mal besser geht als uns, oder? Das ist ja dieser klassische Satz. Jetzt habe ich mich so ein bisschen punktuell in beruflicher Dunstzone von deinem Wirken umgehört. Und es kam relativ häufig dieser Satz, oh, ey, er könnte so viel mehr Erfolg haben und so viel mehr Sicherheit, die ihn dann auch durch solche Phasen wie Corona trägt, wenn er noch so ein bisschen mehr reingehen würde, so mehr in Social Media, mehr in die Arbeit rein. Aber irgendwie, der ist so selbstzufrieden, der ist so ruhig und...
Ich jetzt?
Ja, ja, persönlich. Das sagen die Leute tatsächlich über dich. Ja. Irgendwie so, das ist ja irgendwie toll, der ruht so in sich. Und auf der anderen Seite, warum will der denn nicht mehr? Der könnte so viel mehr. Also irgendwo zwischen am liebsten einen Arschtritt verpassen, aber auch irgendwo auf diese innere Ruhe eifersüchtig sein. Ja. Wie suchst du dich denn da selbst in dieser Position?
Also ich habe schon das Gefühl, dass ich mehr hätte machen können, ja. Also ich weiß nicht, ob das innere Ruhe ist. Ich würde es eher Faulheit nennen. Ja.
Okay.
Also gerade was Social Media und so angeht. Und jetzt habe ich überhaupt keine Zeit mehr. Jetzt mit Kind, beide arbeiten und ich muss ja auch alles andere noch, also auftreten, den Haushalt müssen wir machen. Habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe überhaupt keine Zeit. Ich kann auch nicht jeden Tag einen Post irgendwie schreiben. Ich bin froh, wenn ich rechtzeitig meine Kolumne geschrieben habe fürs Radio. Mehr schaffe ich nicht. Aber also ich würde es eher, gerade am Anfang war ich echt so ein bisschen faul oder auch zufrieden damit, wie es halt lief und habe auch zu wenig, glaube ich, an mir gearbeitet, wie man so besser wird. So, und jetzt bin ich immer zu müde. Vielleicht war ich früher auch schon zu müde, aber aus anderen Gründen. Ja, ist so ein bisschen ein wunder Punkt tatsächlich, den du angesprochen hast. Ja, ich habe das Gefühl, ich müsste auch mehr machen, mehr Promo, mehr Social Media, mich besser verkaufen. Aber es ist so schwierig.
Wann ist es denn, wenn du sagst, okay, gerade irgendwie fein, aber keine Zeit und doch Wunderpunkt mehr, wann wäre es dann für dich mal richtig gut, sodass du sagst, so, ah ja, diese Balance, diese Kunst, das, wenn es richtig gut ist, wenn ich mir wünschen kann, diesen Status, dieser Auftritt, diese Größe meiner Kunst, das wäre super. Gibt's sowas?
Also ich bin einfach zufrieden, wenn 200 Leute kommen. So. Das ist einfach, finde ich total krass, 200 Leute kommen, was anzuschauen, was ich mache. 100 reichen mir auch schon. Und wenn man die so safe hat, das, also irgendwie, und die kommen und finden es gut, das wäre das, man müsste keine Promo machen, man müsste kein Social Media machen, die Leute kommen einfach, 100 Leute kommen immer, das in jeder Stadt in Deutschland, das wäre das Beste, was passieren kann, glaube ich. Und man müsste sich keine Sorgen machen, dass sie nicht kommen.
Sebastian, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich fand's wirklich sehr großartig.
Ja, vielen Dank, es hat mir auch sehr, sehr Spaß gemacht. Sehr unerwartet tief und sehr weit. Sie sind sehr weit gegangen. Fand ich wirklich sehr gut. Hat sehr viel Spaß gemacht. War auch anstrengend, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
Also ich fand schön, wie er so ganz genau in die Geschichten und in was hinter meinen Sachen stecken könnte, da so genau reingegangen ist und was da von mir drin ist. Und da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen länger drüber nachdenken und so. Fand ich sehr gut.
Was ich sehr gut finde, einfach an dir, an deiner Performance, ist, ich muss halt gar nicht so lachen, sondern es ist dieses schöne gemeinsame Moment, dieses Gefühl von Vertrautheit. Das hatte ich ganz viel auf einem Pfadfinderlager, wo auch völlig unterschiedliche Leute zusammenkommen. Ja. Aber du hast diese gemeinsame Kernatmosphäre, die sich so ein bisschen nach... Ja, wir sind ja alle in so einem gemeinsam geschaffenen Zuhause anfühlt. Und das finde ich einfach total toll. Und auch egal, ob man jetzt laut lacht oder nicht. Das war Nicht Witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. SWR 2 Wissen ist ein täglicher Podcast, der euch jeweils 30 Minuten lang mit Erkenntnissen zur Forschung versorgt. Ich bin ja schon so ein Typ, ich frage mich genauso wie, lebten eigentlich Diebinnen und Diebe im 18. Jahrhundert? Aber auch, hey, es soll da ein neues Medikament gegen Alzheimer geben, was muss ich und darf ich eigentlich davon halten? All das recherchieren die Autorinnen und Autoren von SWR 2 Wissen. Sie reisen zu den Schauplätzen. Sie reden mit den Leuten, die sich wirklich auskennen und versorgen euch mit dem Wissen, das ihr braucht, um in diesen verschiedenen Debatten wirklich durchzusteigen. SWR 2 Wissen gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.